in der Regel sind Kunden, mit denen wir das tun, dann doch enttäuschter, weil sie sich mehr davon versprochen haben, dass jetzt dieser externe Treiber ihr Modell quasi, sag mal, fast gen Null den Fehler treibt, was natürlich überhaupt nicht realistisch ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von BARK, und mein Gast heute ist Janek Kapanke. Er leitet den Bereich Supply Chain Management bei der Kelva AG und wir erfahren von ihm einiges über die neuen Anforderungen und Möglichkeiten im Bereich der Planung. Das, was sich so unter dem Begriff erweiterte Planung und manchmal auch englisch XP&A, also Extended Planning and Analytics, versteckt. Wir erfahren, warum das überhaupt relevant ist, aber auch vor allem, welche Bereiche des Unternehmens jetzt betroffen sind, also wo Finanzplanung und operative Planung verknüpft wird. Wir vertiefen das Ganze im Bereich Supply Chain, nicht nur, weil es Janeks besondere Expertise ist, sondern weil genau dieser Bereich auch wirklich besonders interessante Anforderungen an die operative Planung hat. Also wir lernen eine Menge, zum Beispiel auch, warum verbundene Planung manchmal nicht reicht und sie lieber integriert sein sollte. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Janek.
Hi, moin Carsten.
Janek, toll, dass du bei mir bist in dem Podcast heute, denn wir sprechen über ein super spannendes Thema und zwar mit einem kryptischen Namen, XP&A. Erklär uns erstmal, was das überhaupt ist.
Sehr gerne. Ja, XP&A ist ein, ich glaube, Gartner geprägter Begriff, da kommt es ursprünglich mal her und heißt Extended Planning und Analytics, also das X steht für Extended, und am Ende hat man in diesem Konstrukt einfach das Thema Finanzen, also FP&A, die Finanzplanung, mit den anderen Unternehmensbereichen, wie zum Beispiel der Supply Chain, mit dem S&OP-Prozess zusammengebracht. Und dieses Konstrukt, ja, zu Deutsch würde ich sagen, behandelt die ganzheitliche Unternehmensplanung.
Ja, und ich würde sagen, was, glaube ich, besonders spannend ist, ist diese Verknüpfung von Finanzplanung und operativer Planung. Also dieser Begriff operative Planung fällt ja auch häufig und der ist letztendlich, glaube ich, auch mit dem Begriff verbunden, oder?
Genau, was operative Planung am Ende wirklich bedeutet, ist es jetzt die monatliche Planung oder geht es nachher um die tägliche Planung in der Disposition? Da lässt sich drüber streiten. Wenn wir mit Kunden reden, dann ist es in der Regel, ich sag mal, auf dieser monatlichen Ebene, wo es um rollierende Forecasts zum Beispiel geht, wo die Supply Chain Bedarfe ermittelt, die dann ja von der Produktion oder von der Materialwirtschaft bedient werden.
Mhm. Jetzt hast du gerade noch ein Kürzel erwähnt, S&OP. Das musst du uns auch nochmal kurz erklären.
Sehr gerne. S&OP steht für Sales and Operations Planning und verbindet am Ende den Vertrieb mit dem operativen Part einer Organisation. Wo es darum geht, zum Beispiel, je nachdem, was man für ein Geschäftsmodell hat, entweder ja produziert oder einkauft, wenn man jetzt ein Händler ist zum Beispiel.
Mhm. Bevor wir da tiefer einsteigen, vielleicht doch nochmal einen Überblick operative Planung. Also wir haben jetzt gesprochen über Sales, also Vertriebsbereich, klar, ja, da wird viel geplant, da ist die Kundenschnittstelle. Dann Operations, natürlich auch super relevant. Welche Bereiche siehst du denn noch, die jetzt Unternehmen im Sinne dieser Extended Planning, also einer erweiterten Planung, denn da noch mit einbeziehen in die Gesamtplanung des Unternehmens?
Grundsätzlich geht's, sagen wir mal, alles, was man planen kann. Das kann eine Marketingplanung sein, also in der Bedarfsermittlung, dass ich wirklich von, ich sag mal, einem Vertrieb, von einer Marketingplanung irgendwie ein Teil von ist, das zusammenführt, wo es um Neuheitenplanung geht. Das ist ein Teil. Es geht aber auch darum, ja, auf der Produktionsseite zu planen, wenn es um Auslastung von Maschinen, aber auch Personalplanung gehört mit dazu, die man ja zum Beispiel klassischerweise einmal im Jahr im Budget plant. Das wird hier miteinander verknüpft, weil ich natürlich in der Produktionssteuerung zum Beispiel mir ja auch am Ende über mein Personal Gedanken machen muss.
Ja, das sehen wir auch so als die Hauptbereiche, die immer wieder kommen. Vielleicht noch einen, der mir immer hin und wieder mal unterkommt, natürlich auch je nach Branche des Unternehmens Bedeutung, und ist Projektplanung. Also das ist für viele auch so ein Thema, wo sie relativ viel haben, häufig auch genau mit dieser Verknüpfung zur Personalplanung. Siehst du das auch?
Auf jeden Fall, und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das wird immer mehr und immer mehr gefordert, dass Punkte wie so kundenspezifische Projekte, Produkte, die hergestellt werden, wo das Personal ja deutlich intensiver auf einzelne Projekte geplant wird, dass das ein sehr, sehr wichtiger Faktor einfach wird, weil am Ende auch oft das Personal ja die kritische Ressource auch in dieser Lieferkette dann einfach ist.
Ja. Jetzt, wo wir so ein bisschen Überblick haben, worum es überhaupt geht, kannst du vielleicht nochmal einen Einblick geben, warum du glaubst, dass das jetzt so ein, ich sag mal, einen Aufschwung hat? Also ich finde so die letzten, weiß nicht, 3 bis 5 Jahre sehe ich das Thema deutlich öfter. Vorher viel Finanzplanung und die operativen Themen häufig, ehrlich gesagt, in Excel oder vielleicht nochmal in Speziallösung. Und dann gab es halt häufig genau die Frage, wie kriege ich denn jetzt die Daten überhaupt verknüpft oder dann rein in mein Gesamtplanungstool? Und also da jetzt doch, finde ich, eine deutlich höhere Aufmerksamkeit für das Thema. Was glaubst du, ist da der Treiber?
Ich glaube, die volatilen Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden, also es wird einfach viel öfter verlangt von Unternehmen zu planen, weil sich Veränderungen ergeben, Krisen, Kriege, auch Lieferveränderungen in der Supply Chain, wo ich vielleicht andere Quellen wählen muss. Und das erfordert einfach, dass man viel öfter plant. Dieses klassische, ja, jährliche, vielleicht quartalsweise reicht einfach nicht mehr aus. Und die Effekte müssen auch viel mehr im ganzen Unternehmen dargestellt werden. Früher hat die Supply Chain einfach viel stärker für sich gearbeitet und der Finanzbereich war da einfach außen vor, weil es einfach nur um die Befriedigung der Kundenbedarfe in der Regel ging.
Also auch mehr Bedarf im Finanzbereich, mehr zu wissen, mehr Details zu bekommen?
Auf jeden Fall. Der Finanzbereich ist auch einfach mehr gefordert von Aufsichtsräten oder Ähnlichem, also externen Interessenten, die am Unternehmen interessiert sind, einfach diese Informationen auch bereitzustellen. Was bedeutet das jetzt für uns, dass Event X oder Y eintritt? Und das wird dann in der Regel von der Supply Chain durchgeplant, simuliert und der Finanzeffekt muss am Ende aber auch ausgegeben werden. Und daher kommt dieser Trend meiner Meinung nach.
Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen Finanzplanung und operativen Plänen? Ein paar Hinweise hast du gerade schon gegeben. Ja, so Simulation, glaube ich, ist so ein Thema. Mir kommt so den Sinn, was ist eigentlich mit Datenmengen? Die klingt für mich erstmal so, als wären die da deutlich größer. Vielleicht kannst du, ja, was siehst du da so als die wesentlichen Unterschiede? Was vielleicht auch Leute, die sich mit Finanzplanung schon auskennen, dann beachten müssen oder wissen müssen, wenn sie quasi drüber nachdenken, vielleicht die Planung auszudehnen aufs gesamte Unternehmen?
In der Regel ist für mich die Granularität, das ist so ein wesentlicher Punkt. Also ich bin deutlich detaillierter oft unterwegs, weil ich am Ende halt eine Produktion oder einen Einkauf damit bedienen muss. Ich bin auch auf Menge unterwegs. Wir sehen immer noch Unternehmen, die nur auf Menge in der Supply Chain unterwegs sind und im Finanzbereich nur auf Umsatz und das spricht nicht wirklich miteinander. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wobei man da natürlich auch eine starke Entwicklung einfach dahin sieht mit den Tools, die man heute am Markt hat, dass man ja sofort immer den Effekt sieht. Das andere sind auch einfach die Datenmengen, denen man ausgesetzt ist, den Kennzahlen, weil man sich auch mit einem Auftragsbestand viel mehr beschäftigen muss, mit Rückständen. All diese Punkte werden in der Budgetplanung weniger betrachtet.
Ja. Tools fand ich ist jetzt ein super Stichwort. Lass uns doch mal ein bisschen über die Technik reden. Also wie wird sowas dann jetzt implementiert? Die erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, so jetzt nach deiner oder eurer Erfahrung, wenn jetzt ein Unternehmen erstmal grundsätzlich sagt, ja, also wir glauben auch, wir müssen eine bessere Verknüpfung hinbekommen, Finanzplanung, operative Planung, müssen vielleicht auch mehr tun in der operativen Planung. Was wäre jetzt der Ansatz? Würde ich hingehen und sagen, naja, ich habe ja hier vielleicht schon ein ganz gutes sagen wir mal, ein CPM-Tool im Finanzbereich, würde ich das versuchen, irgendwie zu erweitern, ich sag mal, ein bisschen mehr aufzubohren? Oder ist es eher günstiger zu sagen, naja, dann kaufen wir lieber vielleicht separate Spezialwerkzeuge für einzelne operative Planungsthemen und verknüpfen die mit dem Finanzplanungswerkzeug? Oder Option 3, Ich fange mehr oder weniger auf der grünen Wiese an oder ich führe lieber eine Lösung ein, die alles kann, damit ich quasi alles beisammen habe. Was ist da so deine Erfahrung und letztendlich natürlich auch Empfehlung?
Die klassische Beraterantwort natürlich, es kommt drauf an. Also tatsächlich kommt es auf die konkreten Anforderungen der Kunden an. Ich kann, wenn ich jetzt in so Plattformen denke, moderne Plattformen, so wie wir sie ja auch, wie Board oder Anaplan im Angebot haben. Damit kann ich auch einen S&OP-Prozess sehr, sehr gut abbilden. Wenn ich jetzt aber an meine Supply Chain deutlich tiefere Anforderungen habe, wo es wirklich darum geht, ich nenne es auftragsbasierte Planung, es ist das, was denn Tools wie ein Kinaxis oder SAP IBP auch können, diese auftragsbezogene Planung, das wird man dann eher mit diesen klassischen CPM-Plattformen, die ganz oben, ich sag mal, die Marktführer sind, nicht hinbekommen. Und deswegen kommt es auf die Anforderungen an. Und das diskutieren wir auch mit den Kunden dann. Und spannend ist da auch vor allen Dingen, wie tief ist der Finanzbereich da drinne verknüpft? Also wie sehr brauche ich da sofort Ergebnisse? Brauche ich ja diesen Plattformansatz, dass alles voll integriert ist, aber weniger die Details?
Ja, dieser, ich finde, dieser Supply Chain Bereich, der sticht schon irgendwie hervor. Also ich habe immer so den Eindruck, dass viele andere operative Bereiche, dass man die auch eben mit den verfügbaren Plattformen häufig dann doch irgendwie bis auch zum relativ guten Grade abdecken kann, aber jetzt gerade Supply Chain dann doch eben besondere Anforderungen hat. Und vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil wir natürlich gerade auch hier im deutschsprachigen Raum ja doch sehr viele auch produzierende Unternehmen haben. Also und ich glaube, das Thema spielt ja schon eine besondere Rolle, gerade auch hier in dem lokalen Markt hier.
Ja, sehr gerne. Zum einen ist die Herausforderung oft die Mehrstufigkeit. Und Mehrstufigkeit in zwei Richtungen. Das eine ist, wenn ich an ein produzierendes Unternehmen denke, eine Mehrstufigkeit in der Stückliste, dass ich verschiedene Komponenten habe, die ich im Zweifel, weil ich eine tiefe Wertschöpfung habe, auch noch selber fertige. Und ich wissen muss, dass in der dritten Stufe eines Zwischenschritts vielleicht ein Engpass entsteht, auch beim Personal am Arbeitsplatz. Das kann eine Seite sein. Eine andere Seite kann sein, dass ich aber auch Lieferketten habe, also weil der Kunde über ein Regionallager, über ein Zentrallager dann aus der Produktion bedient wird, dass ich auch diese Mehrstufigkeit abbilden muss. Und diese Anforderungen muss man sich halt tiefer angucken, ob man diese, ja, ich sag mal, vereinfachen kann für einen planerischen Ansatz oder ob man diese Detailtiefe braucht.
Was sind denn die Hauptziele der Planung hier eigentlich? Also wer will damit was erreichen?
Am Ende immer den Kunden zu beliefern. Ich sage immer, der richtige Begriff wäre hier OTIF, on time, in full. Also, dass ich alle meine Kundenbedarfe so decke, ja, wie sie entstehen. Das ist das Ziel meiner Meinung nach der operativen Planung. Natürlich immer mit dem Aspekt, dass ich ja wirtschaftlich handle, also dass ich meine Marge natürlich dabei optimiere, dass ich nicht zu viel von A nach B schieben muss, dass ich keine Luftfrachten zum Beispiel habe oder es zumindest zu vermeide. Das sind so Punkte, die ich mit der operativen Planung auf jeden Fall erreichen möchte.
Spannend. Und du hast schon das Stichwort Simulation erwähnt. Was wird da gemacht? Was läuft da?
In der Regel gibt es wieder zwei Punkte. Das eine ist ein Engpass, den ich einfach in meiner operativen Planung identifiziere. Und da zu simulieren, wie kann ich ihn jetzt lösen und was ist der Effekt, das ist eigentlich das Spannende, was die meisten auch gerade in der Supply Chain oder im S&OP-Prozess umtreibt, weil es ja auch alles immer mit einem Preis zu tun hat. Was passiert jetzt, wenn ich etwas verschiebe? Nimmt der Kunde es denn noch später ab? Kann ich das simulieren? Oder bricht ein Stück der Nachfrage ein? Das sind Fragen, die wir dann zum Beispiel ja nur mit einem Tool in der Regel beantworten können, weil ja Excel dieser Komplexität dann ehrlicherweise nicht mehr Herr wird.
Ja, ja. Da jetzt mal so aus so einer, sag mal, Architekturbetrachtung raus, fallen mir da manchmal so Optimierungssysteme auf, ja, gerade in dem Umfeld, weil du ja eben viele Variablen hast, viele Bedingungen und witzigerweise wurde ich dann an erstes Semester BWL-Studium erinnert, weil irgendwo lief dann ein Simplex-Algorithmus und ich mir gedacht habe, so, hey, das ist ja witzig, dass der mir nochmal wieder unterkommt. Kannst du das bestätigen? Ist das immer noch so, dass die quasi solche Optimierungs-Engines da eine besondere Rolle spielen?
Ja, Optimierungs-Engines sind ein Thema, aber wenn wir uns jetzt in so einem klassischen Reifegrad befinden, ist es für viele Unternehmen erst, wenn ich sag mal, im fortgeschrittenen Reife meines Prozesses mich befinde, weil ich in der Regel erstmal diese Transparenz brauche und überhaupt erstmal Herr werden muss, dass ich es schaffe, monatlich so einen Forecast-Prozess durchzuziehen. Und dann geht es ja nicht nur darum, den Bedarf einzusammeln, sondern auch noch zu simulieren, was die Effekte sind. Und das erstmal auf einer planerischen Ebene. Und dann ist der nächste Schritt, ich sag mal, Optimierungsmodelle aufzusetzen, weil dann ja auch wieder in Frage kommt, wonach optimiere ich? Optimiere ich jetzt rein nach Umsatz, nach Marge? Habe ich andere Komponenten? Und das ist, ich sag mal, gar nicht so einfach, wie es sich anhört. dass man einfach sagt, okay, ich optimiere jetzt mal nach Variable A und das ist ja ganz klar, sondern auch da muss man erstmal eine gewisse Reife als Organisation entwickeln, dass man sich dem Thema nähert.
Ja, absolut. Was natürlich so ein bisschen die Folgefrage provoziert, würde ich schon sagen, fast. Was ist jetzt mit künstlicher Intelligenz? Ne? Weil das ja, sag mal, mein Eindruck, manche wird es sogar verwechselt, ja, dass eine Optimierung schon als KI irgendwie verkauft wird sozusagen oder betrachtet wird. In gewisser Weise ist es ja auch wirklich Advanced Analytics, ja, also es ist schon deutlich weitergehend als jetzt einfache Dinge zu tun. Aber mit Sicherheit spielt jetzt ja auch KI in der operativen Planung in XP&A ja sicherlich auch eine zunehmende Rolle, oder?
Der Trend ist erkennbar, so würde ich es auf jeden Fall sagen. Aber wir haben immer noch viele Unternehmen, die halt ganz am Anfang stehen, wo der Finanzbereich was ganz anderes plant als die Supply Chain. Und das sind ja, ich sag mal, deutlich prozessualere Themen und Schnittstellenthemen. Und wenn man dann sagt, so jetzt bringe ich KI ins Feld, aber man hat irgendwie die Basis noch gar nicht gelöst, wird es halt problematisch. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, es spielt eine immer größer werdende Rolle und es geht im KI-Bereich, am Markt im Moment eher darum, vor allen Dingen die Bedarfsprognose zu optimieren, externe Bedarfstreiber mit zu berücksichtigen und diese auch zu optimieren, diese überhaupt erstmal zu identifizieren und dann diese zu optimieren in seinem Modell. Das sehen wir auf jeden Fall. Und die nächste Stufe, wo es jetzt hingeht, ist die Entscheidung, die der Planer operativ trifft jeden Monat, auch noch zu automatisieren. Also das ist dann sogenannte Automated Decision Making. Da gibt es jetzt auch schon Tools am Markt, die genau das machen und durch Algorithmen das auch erlernen, was die Entscheidung, die der Planer trifft, um genau das auch zu automatisieren. Aber das sind dann auch ehrlicherweise noch sehr, sehr wenig Unternehmen, die in der Regel dann schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, technologisch, aber auch in ihrer Organisationsstruktur.
Ja, jetzt mal so. Ich meine, als Berater siehst du ja doch das eine oder andere. Einfach mal grobe Schätzung, wie viel Prozent der Unternehmen sind schon so weit? Ich weiß, es ist gefährlich, aber einfach mal, also reden wir jetzt über 1, 5, 10, 20, 50. Also wo stehen wir da so aus deiner Beobachtung?
Maximal 5. Das wäre so, wenn ich jetzt eine Zahl schätzen müsste. Mhm. Dass es wirklich in diese automatisierte Entscheidung geht, ja. Das sind noch nicht viele. Weil da auch entsprechend, wie gesagt, halt eine gewisse Kompetenz und vor allen Dingen die Datenstruktur muss halt da sein. Also ich glaube, meine Kollegin hatte letztens einen ganz spannenden Vortrag dazu gehalten. Alle sprechen jetzt immer von KI und am Ende landen sie bei Datenqualität. Und ich glaube, das ist das perfekte Beispiel, warum wir dann vielleicht nur von 5% sprechen, weil ja ein Großteil der Unternehmen weiterhin gar nicht die Datenmenge zur Verfügung haben und manche vielleicht sogar noch an den Basics scheitern.
Ja, absolut. Also sehen wir ja genauso. Ne? Das heißt, am Ende sind es erstmal dann doch wieder die Datenthemen, die uns alle berühren und tatsächlich sich auch so ein bisschen als der größte Verhinderer der KI gerade herausstellen für die meisten, dass sie da dann eben doch sehen, naja, die Qualität muss halt da sein, sonst bringt das wenig, die Modelle zu trainieren oder da eben, wie du sagst, ja sogar Richtung automatisierte Entscheidung zu gehen, weil da möchte ich mich ja wirklich drauf verlassen können dann auch. Und dann, habe ich auf der einen Seite vielleicht ein paar Themen mit halluzinierenden Modellen, zumindest wenn ich Gen AI einsetze, aber auf der anderen Seite habe ich genau das Thema mit der Daten und wenn da eben nur Mist reinkommt, dann kommt auch nur Mist raus. Die alte Regel. Gen AI ist aber das Stichwort. Vieles, was wir gerade besprochen haben, würde ich immer so in den klassischen Bereich fallen. Also entweder vielleicht etwas fortgeschrittenere Statistik, Advanced Analytics, klassische KI, wie man es inzwischen ja nennt. Gen AI, spielt das irgendeine Rolle? Siehst du da interessante Anwendungsfelder jetzt in diesem Kontext XP&A?
Experimentell aktuell ja. In der Form, wenn es um diese externen Bedarfstreiber geht. Also diese zu identifizieren und diese vielleicht auch erstellen zu können und aus Berichten rauszuziehen können, wie sich ein Markt entwickelt. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, der Automotive-Markt global, da nehme ich mir dann den Marktbericht aus China oder zum Beispiel in den USA, habe einen Bericht, lade den in die Gen AI Engine ein und kann dann daraus versuchen, mit der Engine eine externen Demand-Treiber zu erstellen und diesen in meinem mathematischen Modell zu benutzen. Das ist ein Fall, den wir auch aktuell schon mit Kunden wirklich diskutieren und erarbeiten. Der andere Fall ist der, dass GenAI den Planer einfach dabei unterstützt, den Forecast tatsächlich anzupassen, weil man auf Basis dieser Marktdaten sagt, die man denn eingespielt hat, wie kann sich denn mein Plan entwickeln? Oder wenn ich genug Daten, alte Forecasts habe, wo habe ich denn vielleicht auch gewisse Fehler gemacht und wo würde GenAI empfehlen, jetzt einzugreifen? Aber auch da ist das nur ein kleines Prozentteil, was damit jetzt überhaupt sich auseinandersetzt, weil man, wie gesagt, erstmal die Basis legen muss.
Ja, jetzt hast du mehrfach eben gesagt, eben diese externen Treiber, das wäre ein spannender Anwendungsfall. Und gerade eben auch Marktdaten, ganz interessant. Ihr seid ja auch Board-Partner, oder?
Ja.
Jetzt hat Board ja gerade einen Anbieter gekauft, Prevedere, oder weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. Auf jeden Fall, das ist ja nach meinem Verständnis ein Anbieter von genauso, sag mal, ökonomischen Daten, externen Daten, so Marktdaten, die man vielleicht sonst nicht so einfach im Zugriff hat. Wie schätzt du das ein? Würde das also dann auch eben eine Verbesserung geben von solchen Modellen, die versuchen, externe Daten mit zu integrieren? Oder so allgemeine ökonomische Daten etc.?
Das kommt tatsächlich stark auf das Geschäftsmodell meiner Meinung nach an. Wenn ich jetzt an Händler zum Beispiel denke, die vielleicht auch noch stationären Handel haben, wo es wirklich um Effekte wie Großveranstaltungen, Fußballspiele oder ähnliches geht oder um Wetterdaten, dann auf jeden Fall und gerade auch in dieser kurzfristigen Horizont. Bei den anderen kommt es auch immer ein bisschen drauf an. Jetzt so an Marktdaten gedacht, da diskutieren wir es eher im Bereich Automotive zum Beispiel, wo es halt sehr, sehr viele Berichte gibt und wo ich das dann auch einfach sehr, sehr gut mit den Kundenabrufen zum Beispiel paaren kann, um das einfach mal gegeneinander zu halten und da versuchen kann, mein Modell ja zu verbessern. Dabei ist aber ganz wichtig, dass ja auch man mathematisch berechnen kann, wie gut denn so ein externer Treiber eigentlich mein Modell verbessert. Und in der Regel sind Kunden, mit denen wir das tun, dann doch enttäuschter, weil sie sich mehr davon versprochen haben, dass jetzt dieser externe Treiber ihr Modell quasi, sag mal, fast genull den Fehler treibt, was natürlich überhaupt nicht realistisch ist.
Okay. Also sagst du, ein bisschen vorsichtig sein, wie viel das dann, also ja, nicht, vielleicht nicht zu viel erwarten. Das war, glaube ich, der Hinweis, wenn ich das richtig durchgehört habe. Ja, lass uns mal jetzt so ein bisschen vielleicht so eine Art Wrap-up machen, über all die Themen, die wir besprochen haben. Also wir haben gesagt, operative Planung ist sicherlich ein Trend. Ich glaube, wir haben ganz gut verstanden, was das so in Summe ist, ja, welche Bereiche davon berührt sind, was da so die Ansatzpunkte sind und auch ein paar interessante Beispiele jetzt nochmal gehört aus dem Bereich Logistik, den ich auch für besonders spannend und interessant halte, weil er eben auch nochmal ein bisschen besonders ist und zwar insbesondere, weil er auch anspruchsvoller ist, glaube ich. Jetzt werden wir mal so als Gesamtschau oder vielleicht sogar schon eine Art Zusammenfassung. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ja, okay, ja, wir sollten hier vielleicht was tun, wir verstehen das auch, dass wir hier mal weiterkommen sollten und können. Was wäre jetzt so deine Empfehlung? Wie gehe ich daran an so ein Thema?
Initial sollte ich auf jeden Fall erstmal meine unterschiedlichen Funktionsbereiche an einen Tisch bringen. Also Beispiel Finanzbereich, Supply Chain, verantwortlicher Vertrieb. Damit ich überhaupt es erstmal schaffe, ein ganzheitliches Planungsmodell oder Planungsprozess aufzusetzen, weil ich muss mir erstmal Gedanken machen, wo sind denn überhaupt die Schnittstellen zwischen den Abteilungen, wo sind die Übergabepunkte? Und wir sagen da immer ganz schön integriert gegenüber connected, ist glaube ich auch so ein Begriff, also verbundene Planung. Also spielt zum Beispiel die Supply Chain ein Wert einfach in den Finanzbereich ein und der Finanzbereich ändert ihn gar nicht mehr. Das ist dann eher dieser wirklich integrierte Ansatz oder es ist connected, also es gibt einen Übergabepunkt, man holt es sich ab, man kann es so lassen oder es kann noch verändert werden. Das sind so Dinge, die wir diskutieren, weil denn doch am Ende, wenn man ehrlich ist, ja, zum Beispiel der Finanzbereich sagt, ich möchte aber meine Finanzforecast doch dann noch aufeinander abstimmen und dann funktioniert halt dieses integrierte Prinzip am Ende nicht mehr im ersten Schritt. Wichtig ist auch das Thema Datenbasis, also was für Kennzahlen plane ich denn eigentlich wo und wie oft tue ich das? Also diese Kadenz, wenn ich jetzt einen monatlichen Prozess habe in der Supply Chain oder im Vertrieb, um den Forecast zu erstellen, das muss ich ja irgendwie synchronisieren miteinander. Und das ist, würde ich sagen, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich den Prozess glatt habe, zu sagen, okay, wo sind denn eigentlich die Schnittstellen? Wie oft mache ich das? Wann übergebe ich die Zeitpunkte? Das ist ein anderer sehr, sehr essentieller Punkt und wo wir eigentlich auch oft merken, dass es erstmal dran scheitert, dass diese Zyklen nicht zueinander passen.
Was wären so deine Empfehlungen in Richtung Technologie, Software? Das ist ja mehr als jetzt nur ein Planungstool. Da haben wir ja gerade schon einige andere Komponenten auch besprochen. Was wäre so deine Empfehlung, wie ich das Thema angehe und worauf ich besonders achten sollte da?
Die Anforderungen, also es startet ja immer mit der Anforderung, haben wir ja auch im letzten Podcast, glaube ich, ganz gut nochmal zu hören bekommen, soweit zu verstehen, dass ich sagen kann, okay, reicht mir die Plattform? So formulieren wir es immer, also reicht der klassische Plattformanbieter wie jetzt zum Beispiel Board oder sind die Anforderungen aus den unterschiedlichen Bereichen, auch wenn ich jetzt, kann ja auch der Finanzbereich sein, der sehr ja hohe Anforderungen hat aufgrund von Konsolidierung oder ähnliches, dass ich einfach spezialisierte Tools brauche und eher ja eine Orchestrierung von verschiedenen Tools. Deswegen vermag ich jetzt nicht zu sagen, ja, nimm dieses Tool und dann geht das alles, sondern man muss es immer so ein bisschen in diesem Anforderungsspektrum bewerten und dann sagen, okay, brauche ich eine Orchestrierung oder kann ich einen Plattformansatz wählen?
Sehr schön. Jetzt vielleicht zum Abschluss, lass uns nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Was ist so deine Prognose? Wo geht das ganze Thema hin? Was sind so die nächsten Schritte oder vielleicht Dinge, die du schon am Horizont siehst oder die vielleicht auf den Roadmaps von Anbietern sind? Also was findest du so gerade interessant? Wo geht das ganze Thema hin?
Ich glaube, dass das Thema XP&A als solches immer prominenter werden wird, aufgrund der Gründe, die wir diskutiert haben, aufgrund der volatilen Zeit. Wir müssen öfter planen. Alles muss ein bisschen integrierter sein, damit wir es effizienter bilden können. Von daher, der Need wird weiterhin größer werden. Und dann geht es darum, um diese Effizienz zu treiben, wie kann ich Prozesse durch zum Beispiel KI unterstützen? Das ist halt einfach, was wir an verschiedenen Stellen diskutieren. Das ist nichts, was wir meiner Meinung nach im nächsten Jahr oder vielleicht noch nicht im übernächsten Jahr komplett lösen werden und dass es der Standard ist. Aber ich denke trotzdem, dass wir da ja die Dinge, die wir jetzt auch heute diskutiert haben, ja irgendwann zum Standard gehören. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich weiter darum gehen, erstmal über Datenqualität zu sprechen und zu sagen, okay, wie komplex sind meine Anforderungen eigentlich und kann ich das in der klassischen Plattform abbilden? Also von daher, glaube ich, ist da keine extreme Veränderung zu diesem Jahr zu sehen, sondern einfach nur, dass das Thema weiterhin noch prominenter wird.
Absolut. Yannick, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Einblicke. Ich glaube, wir haben einen super Eindruck bekommen und einen Einblick bekommen, was XP&A, Extended Planning Analytics, eigentlich ist und wo der Nutzen ist und wie wir es umsetzen können. Dafür ganz herzlichen Dank und dir alles Gute. Ciao.
Danke dir, Carsten. Bis dann.